HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Dörte Jung, Feministin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Dörte Jung, Sie sind die Verkörperung der Frauenbewegung in Frankfurt. 1968, da waren Sie 19 zarte Jahre jung, haben Sie angefangen, sich einzumischen. Wenn Sie an die 68er denken, was fällt Ihnen spontan ein?
Spontan fällt mir selbstverständlich Aufbruch ein. Aufbruch, Kritik, rauskommen aus den Engen der Nachkriegszeit, die unsere Generation ja in der Jugend oder in der Kindheit und frühen Jugend auch erlebt hat.
Sie sind 1949 geboren?
Ja. Mhm. 1968 hatte ich Abitur gemacht und bin da wohlgemut an die Universität, weil ich wollte unbedingt Abitur machen. Das war ja für uns eigentlich auch die große Chance, dass wir Abitur machen konnten für unsere Frauengeneration. In meiner Zeit haben, ich weiß nicht, ganz geringe Anteil von Frauen überhaupt studiert noch. Jedenfalls, Universität war toll und dann kam ich dahin und dann gab es gleich den aktiven Streik. Das heißt, es fielen alle Seminare und alle Vorlesungen aus und man musste sich selbst organisieren. Und das war natürlich auch gleich ganz toll, da lernte man gleich neue Leute kennen und ja, hat auch neue Sachen sich aneignen können. Psychoanalyse war für mich interessant, natürlich dann marxistische Theorie, was da so in war. Also es war jedenfalls gleich sofort ordentlich was los.
Waren Sie eigentlich dabei bei Helke Sanders Tomatenwurf?
Nein, da war ich nicht dabei. Das war im September ja in Frankfurt 68 im Studentenhaus. Aber das ging natürlich rum wie ein Lauffeuer. Helge Sander war vom Befreiungsrat, jetzt weiß ich gar nicht mehr, in Berlin der Frauen. Und man muss sich das vorstellen, dass der SDS war eigentlich ein ganz männerdominierter Verein. Und es gab eine Arbeitsteilung, eine klassische Arbeitsteilung, wie es damals üblich war. Die Frauen haben Flugblätter kopiert und alles, aber wer gesprochen haben, immer nur die Männer. Und das ging ein ganz langes Hin und Her, dass überhaupt eine Frau auf dem Delegiertenkonferenz sprechen durfte. Ja? Und das hat eine Frau sozusagen eingetütet im Vorhinein in Berlin. Und dann hat Helge gesprochen und Helge hat ganz anders gesprochen als die Männer. Die hatten auch eine ganz schreckliche Art zu reden. Die meisten verstanden es nicht. Interessanterweise erzählen jetzt die Männer immer, dass sie damals das auch nicht verstanden hätte, wie ein Rudi Dutschke gesprochen hätte und ein Gral gesprochen hätte. Aber damals haben sie natürlich alle so getan. Und
wie haben sie denn gesprochen? In Fremdwörtern?
Ja, in Fremdwörtern.
Und so. In also Bandwurmsätzen?
Ich kann es Ihnen gar nicht. Ja, Bandwurmsätze und völlig verknotete Sätze, würde man heute sagen. Also auch nicht irgendwie, jetzt, ich sage ja nicht Subjekt, Prädikat, Objekt, aber es war schon völlig verknotet und die haben ja da alle ihre Theorien, Lenin, Marx und was weiß ich da verbraten und jeder musste auch zeigen, dass er natürlich intellektuell am meisten wusste und so. Es war ja ein irrer Konkurrenzkampf auch unter den Typen. Und da kam Helge Sander und sprach in leiserer Stimme und ganz anders, sprach vom Leben. Sie sagt, wir Frauen haben keine Lust auf die Revolution zu warten. Wir haben die Sachen selber in die Hand genommen und die haben nämlich die Kinderladenbewegung angefangen aufzubauen. Bauen da. Und gesagt, wir können überhaupt nicht, in der Zeit war natürlich katastrophaler Zustand, was die Kinderbetreuung anbelangt.
Für ein Drittel der Kinder gab es Plätze.
Ja,
zwei Drittel hatten keine
Plätze.
Das war
ja das Modell der Hausfrauenehe. Das heißt, die Frau sollte zu Hause bleiben, der Mann verdiente das Geld. Also wieso sollte man öffentliche Kinder betreuen? Genau. Das ist ja bis zum heutigen Tag in Deutschland noch so, dass viele sagen, das wäre Rabenmütter, wenn die Kinder in die Kitas bringen. Jedenfalls so hat sie gesprochen. Und sie hat es auch kritisiert, wie die Arbeitsteilung im SDS sei. Und es war es war eigentlich ein Tabubruch. Erstens, dass eine Frau sprach und zweitens, wie sie sprach. Und dann war völlige Stille im Saal. In diese Stille hat dann eine andere Frau, die schon wusste, dass es eine Riesenkritik gibt oder ein Schweigen gibt, jedenfalls nicht wie sonst, alle sich die Hände und wieder gesprochen, Genosse.
Applaus.
So, Applaus, sondern stille Schweigen hat die ihre schon mitgebrachten Tomaten, Suppentomaten gab es damals noch, genommen und hat die gegen diese Größen des SDS, die auf dem Podium standen, geworfen sozusagen als als ein Ausdruck ihrer Kritik oder der Kritik der Frauen.
Als Farbklecks.
Und damit hat man gesagt, das ist der Beginn der Frauenbewegung gewesen. Es war eben auch schon frech, ja, sowas sich zu erlauben. Und so ging sie eigentlich weiter. Es war ja keine brave Bewegung, die Frauenbewegung.
Sie haben in Frankfurt an der Johann Wolfgang von Goethe-Uni Soziologie studiert. Mit welchem Berufsziel damals?
Das wusste ich eigentlich
nicht. Also Sie haben studiert, um zu studieren?
Ja, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, aber ich hatte, mein Zeugnis war jetzt nicht so, dass ich den Numerus Clausus bekommen, also durchgegangen wäre bei dem Numerus Clausus. Und das hätte ich nur in Würzburg gekonnt und damals ging man nicht in Würzburg studieren. Also
damals studierte Frau in Frankfurt.
In Frankfurt oder in Berlin.
Ja. 1977, Dörte Jung, haben Sie das Frauenzentrum Bockenheim gegründet, fast 10 Jahre nach der Studentenrevolte. Hat sich der Frauenprotest langsam, aber stetig entwickelt?
Naja, gut, dazwischen war ja viel los. Anfang der 70er fing ja die 218-Bewegung an. Da gab es eine Reihe von Selbsthilfegruppen von Frauen, eine Reihe von Demos, was jeden Tag früher gab. Ging man immer samstags auf die Dämme und schrie ho, ho, chi, mün. Dann ging man wegen und vor allen Dingen nur Frauen, überwiegend nur Frauen, was die in der Bevölkerung, sage ich ja, schon sehr komisch angekommen ist, ja, dass da nur die Ladies, sage ich jetzt mal heute, sie haben uns natürlich auch häufig angeschrien, ihr alten Schlampen und was weiß ich, was man sich da alles anhören muss. Aber das war ja egal. Dann war der Kampf gegen die 218 war eine starke Sache. Dann wurde das Eckenheim-Zentrum gegründet. Und in dem Eckenheim-Zentrum hat man dann auch, als die Fristenlösung, die ja durchkam durch den Bundestag, es wurde als verfassungswidrig angesehen, die Fristenlösung. Und dann war wieder ein rechtloser Zustand. Und dann hat das Frauenzentrum Bockenheim ja damals auch diese unverschämte, sage ich jetzt mal in Tüttelchen, Lösung gefunden und hat Busse nach Holland organisiert. Und da konnten alle Frauen, ging vorher in die Beratung in den Frauenzentrum, konnten alle Frauen, die abtreiben mussten, wollten, konnten immer sonntags am Baseler Platz hinkommen und man fuhr nach Holland, wurde immer eskortiert mit der Polizei, weil es war eine illegale Aktion, die konnten uns aber nicht in dem Moment, als wir die Grenze überschritten haben. Ja. So, also das waren ja alles schon große Aktionen und wir haben dann in Bockenheim gesagt, ein Frauenzentrum in Eggenheim, das langt nicht, wir brauchen mehr. Und da wurde dann halt auch in Bockenheim ein Zentrum gegründet.
Sie wurden 1989 persönliche Referentin von Margarete Nimsch, der ersten Frankfurter Frauendezernentin. Das haben Sie aber nur ein Jahr gemacht. Danach haben Sie sich selbstständig gemacht als Politikberaterin. War Ihnen der Job in der Verwaltung zu mühselig? Konnten Sie da nichts ausrichten?
Naja, Sie machen jetzt ganz schöne Sprünge. Das war auch wieder ein total spannendes Jahr. Alles, was ich gemacht habe in dieser Zeit, war ja was Neues entwickeln, was Neues aufhören. Und da ging es ja schon um die Institutionalisierung der Frauenpolitik. Also weg von der rein autonomen Politik, die sich nicht in den Institutionen aufhielt, sondern rein in die Politik und dort Macht.
Bleiben wir nochmal bei den Gründungen. Sie haben recht, der Sprung war groß. Sie haben 1979 den Verein Sozialwissenschaftliche Forschung und Bildung gegründet, 1982 die Frankfurter Frauenschule, 1984 dann die Frauenbetriebe, die ja sehr bekannt sind in Frankfurt. Eines entstand aus dem anderen. An allen Gründungen waren Sie maßgeblich beteiligt. Und dann eben der Sprung in die Institution, aber nur ein Jahr. Wollten Sie mehr Macherin sein?
Ja, in dem einen Jahr war ich ziemlich Macherin. Aber eine Verwaltung, das passt mit meiner Persönlichkeitsstruktur nicht. Vorher war ja auch dieses selber Projekte gründen. Ich habe noch viel mehr Projekte als diese nur gegründet. Das war einfach die Zeit, wo ständig was los war, auch bundesweit. Und dann war das natürlich eine tolle Chance, sage ich mal, 89. Das war ja mit der rot-grünen Koalition die erste in der Kommune. Und es gab eine außerparlamentarische Opposition mittlerweile, Frauen. Und die haben gefordert, dass es nicht einen Frauenbeauftragte, sondern ein Frauendezernat, das heißt auf höchster Ebene gibt. Und da war ich die persönliche von der Margret Nimsch, die war damals ja die erste Frauendezernentin. Und da ging es darum, überhaupt erstmal so eine Struktur für Frauenpolitik in der Stadt zu verankern. Und das war schon sehr groß mein Job, weil es noch keine weiteren Mitarbeiterinnen gab und so weiter und so fort. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe nur sehr schnell gemerkt, wie die Wege gehen und wie sie was durchsetzen können und so.
Das meinte ich damit. Sie sind eine Macherin und sagen, okay, das Projekt packen wir jetzt an, das machen wir. Ja, in der Verwaltung geht es aber so nicht.
Ja, da kann man natürlich auch vieles machen. Da habe ich auch gelernt aber in dem einen Jahr, dass man vieles machen kann. Nur insgesamt auch dieses alle politisch immer wieder Kompromisse finden und so. Also der Rock, der passte mir irgendwie nicht. Und dann habe ich mich ja entschieden, mich selbstständig zu machen. Und das war dann meine Form.
Amüsiert habe ich mich bei der Vorbereitung auf die Sendung über eine Beschreibung ihrer Person von Helga Braun. Sie berichtet über ihr erstes Treffen bei einer Zusammenkunft autonomer Frauen Bildungsprojekte Anfang der 1980er Jahre in Frankfurt. Ich zitiere: In diesem Kreis autonomer Feministinnen im alternativen Outfit erhebt sich plötzlich eine tiefe Stimme. Liebe Frauen, wir dürfen nicht auf unseren Projektinseln hocken bleiben. Wir müssen Fraueninteressen auch in Institutionen, in der Politik und in der Wirtschaft verankern. Die so ketzerisch unautonom spricht, trägt überdies auch noch hochhackige Pumps, Designerklamotten und knallroten Lippenstift. Fühlen Sie sich damit gut beschrieben, Dörte Jung?
Ja, ich weiß nicht, musste ich auch lachen, als ich das gelesen habe. Aber es war schon so, weil in Deutschland sind ja die Feministinnen bis zum heutigen Tag nicht gut angesehen. In Italien, in Frankreich werden sie irgendwie von der jungen Generation immerhin sehr wertgeschätzt.
Und die ziehen sich besser an.
Uns wurde immer vorgeworfen, wie wir rumlaufen würden, nur mit Latzhosen und so
lila,
weiter.
Lila Latzhose, lila.
Ja, aber ich meine, das ist halt eine Übertreibung. Das hat man sich wieder alles so rausgesucht mit Sackhosen und ich weiß nicht was alles. Ich hatte immer schon meine kleinen hochhackigen Schüchen, Stiefelettchen an und habe mir auch immer schon die Lippen geschminkt. Also ich habe mich sozusagen an die Konvention, wenn es denn eine gab, die gab es natürlich in bestimmten feministischen Kreisen, habe ich mich irgendwie nie angepasst.
Sie haben die ersten Frauenministerinnen, Heide Pfarr in Hessen und Waltraud Schoppe in Niedersachsen beraten. Wie sah denn diese Beratung aus? Haben Sie Gespräche vorbereitet, Konzepte entwickelt?
Naja, es war ja alles ganz neu. Was macht ein Frauenministerium, ein Frauendezernat bei uns? Und da ging es natürlich ganz viel auch um konzeptionelle Fragen, um Fragen von Priorität, welche Themen. Wie kann man überhaupt in so einem Riesenkoloss wie einem Land, also überhaupt gucken, Fraueninteressen zu verankern? Auf einer Verwaltungsebene ist es dann ja immer auch, ja. Haushalte schneidern, dass überhaupt Budgets vorgesehen sind für Anliegen von Frauen und solche Sachen ging. Und da hatte ich natürlich schon auch einige Erfahrungen gesammelt und konzeptionell war ich eh, glaube ich, sowieso ganz gut. Also konnte ich ganz gut beraten in diese Richtung.
Ihr Credo, Dörte Jung, ist, dass Frauen sich eigene öffentliche Orte schaffen müssen, in denen sie sich ihrer gesellschaftlichen Existenz versichern und politisches Selbstbewusstsein herausbilden können. Haben wir inzwischen genügend solcher Orte?
Ja, also im Vergleich zu der damaligen Zeit. Es gibt ja kaum noch Orte, ich komme gleich noch drauf, dass es schon noch welche gibt, wo Frauen ausgeschlossen sind. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass es in den 70er, 80er Jahren ja auch noch unheimliche Orte gab, wo es überhaupt gar keine Frauen vorgesehen waren. Ich meine, allein wenn man auf Kongresse ging und so politischen oder auch größeren wissenschaftlichen Kongressen, wie viele Frauen waren da überhaupt? Auch in den Parteien. Ich meine, was für ein Anteil von Frauen in der Politik gab es seinerzeit? Und das ist heute natürlich, muss man eigentlich gar nicht mehr groß drüber diskutieren, aber natürlich gibt es Orte, wir wissen, in den Vorständen, in Aufsichtsräten von großen Unternehmen sind sie halt immer noch nicht präsent genug und immer noch ziemlich rar.
Dörte Jung, wir sprechen gleich darüber, in welchem Umfeld Sie aufgewachsen sind, wie Sie geworden sind, was Sie sind. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich Me and Bobby McGee von Janis Joplin. Was verbinden Sie damit?
Ja, wir hatten ja auch in der Zeit, in der ersten Aufbruchzeit, sage ich immer gerne, haben wir häufig Frauenfeste gemacht. Und das allererste Frauenfest in Frankfurt, in so einer alten Westend-Wohnung in Frankfurt, wo wir viele ja auch in Wohngemeinschaften gewohnt haben, das war natürlich Wahnsinn. Es war auch ungewohnt, ja, auf dem Fest zu sein, wo nur Frauen waren. Und die Männer haben natürlich, ach was, ihr, nur Frauen und so. Und die Janis Joplin war dann natürlich der große Hit, wenn die gesungen hatte, dann wurde ordentlich getanzt. Das verbinde ich einfach damit. Janis Joplin hörten wir auch immer in unserer Frauen-WG, obwohl sie ja dann schon in der Zeit war sie sogar schon tot. Das hatte sich da leider voll mit Heroin gestopft und so. Auch schade, war ja die einzige gut weibliche Rocksängerin, wenn ich das so sagen darf. Das ist für mich der Aufbruch.
Dann gehen wir jetzt mal in diese Zeit zurück.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Dörte Jung, Frauenfreundin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Dörte Jung, wie wir gerade schon gehört haben, Sie sind eine feministische Dame, tragen Designerklamotten, schminken Ihre Lippen rot und sind hochhackig unterwegs. Wie sind Sie aufgewachsen?
Ja, ich bin, glaube ich, in einer ganz traditionellen Familie, deutschen Familie im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen. Also, dass ich in meiner frühen Jugend kritisch bis aufrührerisch wurde, das ist sozusagen nicht in meinem Elternhaus geboren, in dem Sinne, als dass ich da sozusagen hellhörig geworden wäre für Kritik an gesellschaftlichen Zuständen.
Haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe noch eine Schwester, die ist 2,5 Jahre älter. Sie hat mit 17 heiraten müssen. Ich erzähle das, weil wir ja dann gekämpft haben um das Recht auf Abtreibung, ja. Was für ein Irrsinn, da mit 17 von der Schule, damals wurde man von der Schule geworfen. Und ein paar Jahre später war ich dann auf der Straße und habe dafür gekämpft, dass das den Frauen in diesen frühen Jahren nicht unbedingt auch passieren muss.
Ist Ihre Schwester verheiratet geblieben?
Nein, die ist auch, hat sich dann auch scheiden lassen. Ja, also von meiner Familie, was sozusagen das Kritische an mir geworden ist, das kommt da weniger her. Geprägt hat sie mich allerdings dadurch, dass ich dann mich 1990 selbstständig gemacht habe mit einer eigenen Beratungs- und Evaluationsfirma. Und das kam schon von zu Hause. Also auch dieses Unwohlsein da in der Verwaltung und so, das war für meinen Vater ein Gräuel. Ich habe mal eine kurze Zeit bei der Stadt Frankfurt auch noch mal in so einem Modellversuch gearbeitet. Da werde ich nie vergessen, da rief er mich an. Der war immer so auf Dynamik drauf und so. Und dann sagt er auf einmal, wie, du sprichst hier so langsam, was ist denn los? Du bist ja schon wie so eine Beamtin, ja. Also das war bei uns am Esstisch der größte Horror, Beamtin zu sein und auch angestellt zu sein. Das war jetzt gar nicht gut gesehen. Also insofern, da bin ich schon sehr stark geprägt.
War Ihr Vater selbstständig?
Ja, ja, mein Vater war ein kleines mittelständisches, nachher hatte er schon ein größeres mittelständisches Unternehmen in der Papierbranche. Und wir haben auch zuerst, meine Eltern haben direkt 45 geheiratet, sind sie auf ein Dorf zu einer Tante meines Vaters gezogen. Deswegen bin ich so bis 9 Jahre bin ich im Dorf groß geworden. Und dann ist er aus geschäftlichen Gründen, weil er gemerkt hat, da kann er die Firma nicht wirklich weiterentwickeln und zum Wachstum bringen. Und ist er in Rhein-Main-Gebiet gegangen. Und dann ist die Familie 2 Jahre später nachgekommen. Da bin ich heute immer noch ihm sehr, sehr dankbar, dass wir in die Stadt gezogen sind. Also das muss ich sagen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre da in diesem Dorf im Siegerland geblieben. Also hätte ich doch einiges verpasst in meinem Leben.
Es ist ja gerade gelaufen, die Reihe Kudamm 59. Haben Sie das gesehen?
Ja, Frau Jung? Das habe ich gesehen.
Und was sagen Sie?
Ja, ich meine, das ist die Zeit, wo wir groß geworden sind. Und daraus ist, wenn Sie so wollen, hat es mich geprägt. Aber nicht als ein bewusster Einsatz meiner Eltern. Es hat mich geprägt, dass ich kritisch geworden bin, aufrührerisch geworden bin. Weil diese Vorstellung, also diese Hausfrauenehe, diese Einengung von den Frauenrollen, das war für mich ein Horror.
Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Es geht um eine alleinerziehende Mutter mit 3 Töchtern, die betreibt eine Tanzschule. Und die 3 Töchter sind im heiratsfähigen Alter und Mutter möchte gerne, dass sie gut verheiratet werden. Das Ganze spielt 59 oder um 59 in Berlin. Und da wird der Geist dieser Zeit sehr deutlich sichtbar. Frauen haben gar nichts zu sagen, sind nichts wert, haben sich unterzuordnen. Erschreckend.
Ja, wenn eine Frau verheiratet war, war sie quasi in Knechtschaft des Mannes. Also schreckliche Vorstellung, sie durfte nicht selbst entscheiden, erwerbstätig zu sein, konnte kein eigenes Konto führen und solche Dinge.
Durfte keine Wohnung alleine mieten.
Ja, durfte keine Wohnung alleine mieten. Auch was da gezeigt wurde, dass die eine Frau, die dann sich getrennt hat oder scheiden lassen wollte, die eine Tochter dann mal alleine essen gegangen ist abends und wie unwohl sie sich erstens fühlte, weil alle nur guckten und zweitens man sofort ihr unterstellte, dass sie eine Prostituierte wäre. Ja. Das waren so diese Zeiten und auch diese Perspektive, Frau also zu heiraten, das war für mich also eigentlich ein Gräuel.
Meine Mutter hat uns Mädchen, ich habe noch eine Schwester, eingeschärft, nur ja einen Beruf zu ergreifen, damit wir zur Not unsere Familie selber ernähren können. Hat Ihre Mutter das auch getan?
Nein, also das mit Familie nicht, aber auf alle Fälle war klar, die Mädels sollten Abitur machen. Und nachdem meine Schwester da ja sozusagen ausgefallen ist, aus den schon erwähnten Gründen. Die Hoffnung lag dann bei mir und die lag dann auch noch weiter, dass ich studierte. Man hat dann die Vorstellung gehabt, dass ich in die Firma einsteige. Also das Nachfolgerkonzept von der Firma meines Vaters. Und das wäre natürlich am besten gegangen, wenn ich Wirtschaftswissenschaften oder Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft studiert hätte. Das ging natürlich auch alles nicht mit den 68er. Dieser Traum hat sich da zerschlagen. Aber die untergründige Botschaft war ja nicht, dass ich dann die Unternehmerin werde, sondern die untergründige Botschaft war schon, dass dann ich darüber meinen Mann kennenlerne, der dann die Firma letztlich unternimmt und ich das Gleiche. Meine Mutter war auch sogenannte mithelfende Familienangehörige.
Ach so.
Das war ja auch ein unverschämter Begriff.
Das ist das Prinzip bei den Pfarrern. Wir stellen einen Pfarrer an, der bringt eine Frau mit, die macht den Rest.
Ganz genau. Meine Mutter hat meinem Vater die ganzen Finanzen geschmissen. Also die war viel mehr. Das kleine Gehalt, dadurch hat sie dann auch letztlich eine kleine Rente gehabt. Da war sie auch ganz enttäuscht. Insofern, sage ich mal, war das Konzept, hört sich eigentlich so sehr modern an, dass ich die Firma übernehmen sollte. Aber untergründig hatten die sich eigentlich was anderes vorgestellt.
Sie sollten sich nur einen Mann angeln. Dazu war das Studium gut.
Mein Vater hatte immer Angst, er musste gleich einen Nachfolger oder Nachfolgerin finden, weil das haben auch diese Firmen, für die er das Papier vertrieben hat, auch erwartet von ihm. Ja. Interessanterweise ist dann dieser Mann meiner Schwester, hat dann nachher die Firma übernommen. Also das Konzept habe ich Ihnen leider nicht, bin ich Ihnen nicht gefolgt, aber interessanterweise bin ich ja 1990 dann auch selbstständig geworden. Da war mein Vater nur schon tot und ich konnte es ihm nicht zeigen.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war und ist immer noch ein großes Thema. Sie haben Ihre Mutter, die an Alzheimer erkrankt war, 13 Jahre lang gepflegt und Sie waren Unternehmerin. Wie haben Sie das persönlich denn hinbekommen, Dörte Jung?
Ja, das frage ich mich heute auch manchmal. Bin ich mir manchmal unheimlich, wenn ich darüber nachdenke. Es ist halt so passiert, wie es allen Töchtern passiert. Meine Mutter ist plötzlich Alzheimer erkrankt und ich musste ihr helfen. Meine Schwester hat ihr nicht geholfen und die Krankheit schritt sehr schnell gravierend voran. Am Anfang habe ich halt so gedacht, das schaffe ich auch noch und das schaffe ich noch. Ich hatte mal gerade in der Hochphase, hatte zwei Firmen, musste immer in der Woche mindestens zwei, dreimal nach Köln fahren. Und war eigentlich nach zwei Jahren war ich schon fertig. Ich habe auf alle Fälle meine Firma reduziert, war sehr viel unternehmensberaterisch unterwegs und da müssen sie immer bundesweit bis europaweit und sein. Das ging alles nicht mehr, habe mich wieder sehr auf Evaluation konzentriert. Ja, habe meine Firma reduziert, habe meinen Aktionsradius reduziert und habe in der Überforderung 13 Jahre lang gelebt.
Sie haben sich um Ihre Patenkinder auch immer gekümmert? So viel Zeit muss schon sein, oder?
Naja, ich hatte ja keine eigenen Kinder und ich finde, ein Leben ohne Kinder ist irgendwie ein bisschen arm. Also man muss es schon so ein bisschen mitbekommen, was in deren Köpfen passiert. Und außerdem liebe ich Kinder. Ja, und ich habe mehrere Patenkinder. Ich habe auch noch andere junge Frauen, ich sag mal, die mir zugelaufen sind. Also um mich herum war schon immer auch noch ein Kreis von Kindern und jetzt natürlich jungen Frauen oder auch jungen Männern.
Gibt es eigentlich etwas, was Sie richtig gerne machen?
Richtig gern habe ich gearbeitet. Ich habe ja jetzt meine Firma aufgegeben. Das habe ich alles richtig gerne gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Und bis zum heutigen Tag, ich mache ja auch immer noch Vorträge und mache auch ab und zu noch mal Projekte. Und sowas mache ich alles richtig gerne.
2011 hat die Stadt Frankfurt Ihnen den Toni Sender Preis verliehen. Benannt nach der Journalistin und Gewerkschafterin Toni Sender, die in Frankfurt politisch geprägt wurde. Wie stolz sind Sie auf den Preis, Dörte Jung? Wenn ich von 1 bis 10 gehe, 1 ist ganz wenig stolz, 10 ist richtig stolz.
Ich weiß nicht, 8 oder so bin ich schon. Der hat mich ganz überrascht. Der hat mich in dem Jahr, wo meine Mutter gestorben ist, habe ich den bekommen. Die war im Frühsommer gestorben. Wenn Sie 13 Jahre lang immer so am Rad gedreht haben wie ich, braucht man irgendwie mindestens erst noch mal 2 Jahre, um überhaupt zu verstehen, dass ich jetzt wirklich nur noch meine Sachen machen kann. Und ich war ganz überrascht und bin aber darüber auch gezwungen worden, noch mal zu reflektieren, was ich eigentlich alles in meinem Leben bis dahin gemacht hatte. Und da hatte ich ja schon eigentlich ganz schön viel gemacht. Und das war auch für mich mal so eine Ruhepause noch mal zu sehen und Rückschau zu machen auf mein auch ja vor allen Dingen politisches beziehungsweise auch berufliches Leben.
Von Toni Sender, die übrigens 1888 geboren ist, später ausgewandert ist, in New York beheimatet war und da auch gestorben ist. Sozialistin und Jüdin, von ihr stammt das Zitat: Ihr Frauen und Mädchen habt den Mut zum Neuen, habt den Mut zum Glück. Könnte das auch Ihr Motto sein?
Das hatte ich auch als Motto über meine Rede zu diesem Preis von Toni Sender aufgenommen und über meine Rede gestellt.
Also das könnte Ihr Lebensmotto
durchaus
sein. Ja,
das ist auf alle Fälle, es ist gut, dass das Wort Glück da drin ist. Also das ist nicht immer alles nur wie jetzt im SDS und in diesen marxistisch-leninistischen 68er-Gruppen.
So mühselig
immer
und
alles
beladen.
Völlig verbissen und bierernst. Sondern uns ging es auch um Glück, um ein besseres Leben, wie die Helge Sander ja auch schon gesagt hat, dass wir wollen sozusagen die Revolution jetzt um hier und jetzt schon. Wir wollen auch das Glück hier und jetzt schon.
Es gab auch als Reaktion auf den deutschen Herbst 1977 ein feministisches Manifest, an dem Sie mitgewirkt haben.
Genau.
Das hieß Manifest zur Erfindung des Glücks. Da ist es wieder das Glück.
Ja.
War das ein Gegenentwurf zu der sogenannten bleiernen Zeit?
Ja, absolut. Es war ja im Herbst in 70er Jahren. Wir haben das im Frauenzentrum Bockenheim, haben wir das entwickelt. Ich habe es übrigens über Jahre, Jahrzehnte gesucht und jetzt neulich habe ich es mal im Internet sogar wieder gefunden. Es war auf alle Fälle ein Gegenentwurf, auch gegen die RAF natürlich und gegen diesen dann auch staatlichen Terror, der dann ja auch anfing. Und das war ja echt eine schlimme Zeit auch. Also wir wollten ein anderes Gefühl vermitteln und eine andere Politik vermitteln.
Gleich sprechen wir darüber, was Frauen seit 1968 erreicht haben, wo sie heute stehen sozusagen. Aber erst hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich It's a Heartache von Bonnie Tyler. Warum dieses Stück, Dörte Jung?
Also das ist so eine Reminiszenz an eine schon verstorbene Freundin von mir, die übrigens auch diese Frauenbetriebe ganz existenziell entwickelt hat als Idee. Und wenn wir beide unterwegs waren, wir sind häufig allein in Urlaub gefahren und so, dann sind wir immer überall, wo es Tanzen gab und wo wir was losmachen konnten. Und sie liebte dieses Lied und das ist jetzt meine Reminiszenz an sie.
It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until you're
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Dörte Jung, die Unermüdliche. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wir haben jetzt lange über die Generation der 68er gesprochen, Dörte Jung. Welche Eigenschaft der Frauen und Männer von damals wünschen Sie sich für die heutige Gesellschaft? Was hatten die damals, was wir heute nicht haben?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, sie hatten nicht diese Bürde der Nachkriegszeit in ihrer Kindheit. Das finde ich gut. Das freut mich, dass sie das nicht haben. Was sie sicher, glaube ich, weniger haben, vielleicht tue ich ihnen Unrecht, sage ich mal, diese Kritikfähigkeit, die sich ja auch erst entwickelt hat und entwickeln musste, überhaupt in so einer starren Gesellschaft, die alles verdecken wollte, die millionenfachen Morde verdecken wollte. Und wir hatten ja lauter Lehrer, die fast alle auch noch Nazis waren, zumindest in den ersten Jahren. Da musste man ja wühlen, da musste man gegen die angehen und anschreien teilweise. Das haben sie, glaube ich, nicht. Damit einher ging ja auch eine wahnsinnige Wut. Das haben sie möglicherweise auch nicht. Man kann das schlecht generalisieren, aber ich denke, man brauchte die Fähigkeit, kritisch hinter die Dinge zu schauen, sie wirklich aufzudecken, was verheimlicht wurde in unserer Kindheit und Jugend und eben auch ein Stück Wut. Und möglicherweise haben das die jungen Leute nicht, was ich ihnen aber auch gönne, dass sie dies nicht haben.
Eine junge Frau, Ronja von Rönne, sagt in einem Kommentar in der Welt, Zitat, ich bin keine Feministin, ich bin Egoistin. Ich weiß nicht, ob man im Jahr 2015 in Deutschland den Feminismus braucht. Ich brauche ihn nicht. Er ekelt mich eher an. Feminismus klingt für mich ähnlich antiquiert wie das Wort Bandsalat. Was antworten Sie ihr?
Vielleicht würde ich einfach nur lächeln und würde mich irgendwie umdrehen. Da gibt es natürlich viel zu sagen, dass es sie auch noch anekelt. Das ist das, was ich eben gesagt habe, dass man in Deutschland die Feministinnen, die da ja sehr viel erkämpft haben, was, sage ich mal, überhaupt die Demokratisierung der Gesellschaft ja sehr nachhaltig geprägt hat und auch viel für Frauenrechte, die es mittlerweile selbstverständlich sind, gekämpft sind. Wenn man da ein Ekelgefühl kriegt, dann finde ich, dann werde ich sie auch nicht mehr vom Gegenteil überzeugen können.
Mhm. Dörte Jung, was würden Sie auf der Stelle ändern, wenn es in Ihrer Macht läge?
Da würde ich, glaube ich, auf der Stelle die Unternehmensstrukturen und Kulturen verändern. Obwohl ich weiß, dass das ein hartes Brot ist. Aber ich glaube, dass daran noch sehr viel liegt, was die Erwerbstätigkeit von Frauen anbelangt und auch die Möglichkeiten, also ohne völlig gestresst und gehetzt zu sein, Kinder großziehen kann und gerne zu arbeiten. Und ich habe ja in meiner Tätigkeit als Unternehmensberaterin sehr, sehr viel gesehen, was in Unternehmen ist. Man liegt man auch jetzt 1000 Programme auf. Aber es ist eine ganz tief sitzende Männergemeinschaft, die da funktioniert. und die aufzubrechen. Wenn ich das könnte, würde ich das ganz gerne ganz schnell machen, um den jungen Frauen eine bessere Erwerbstätigkeit und mehr Freiraum, wo sie ihre Begabungen zeigen können und nicht so eingeengt werden.
Sie sind verheiratet. Ist Ihr Mann ein neuer Mann, wie von Ina Deta damals gefordert? Neue Männer braucht das Land?
Mein Mann und ich, wir haben geheiratet, als ich 60 war.
Mhm. Kann er trotzdem neuer Mann sein?
Ja, er ist auf alle Fälle, ist selbstverständlich kein Macho. Und bei uns wird auf Augenhöhe zu Hause, was die Hausarbeit anbelangt. Wobei, weiß ich nicht, hatten auch immer Putzfrau und ich kam immer spät nach Hause und wir mussten zwangsweise das immer uns teilen. Also so gesehen ist er ein neuer Mann.
Sie haben spät geheiratet, ja. Mit 60 ist spät.
Ja.
Warum
ja,
dann noch?
Ja, ich habe ihn kennengelernt, als ich 33 war. Er war um einiges jünger. Man heiratete damals nicht. Ich habe ja gesagt, ich fand diese Vorstellung zu heiraten, das hat mich überhaupt nicht attrahiert. Das ist offensichtlich so geprägt von dieser schrecklichen Hausfrau-Modell-Ehe. Und irgendwann mit 60 hat mein Mann, als wir in Rom waren, mir einen Heiratsantrag gemacht. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt finde ich es auch okay.
Wir kommen jetzt um die Frage nicht herum, wie es ausschaut mit der Gleichberechtigung heute. Ohne Genehmigung meines Ehemannes darf ich seit 1977 arbeiten. Abtreibung ist unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Vergewaltigung in der Ehe ist immerhin seit 1997 verboten. Soweit, so gut. Aber mehr als zwei Frauen im Vorstand von DAX-Unternehmen, weitgehend Fehlanzeige. Aber schauen wir jetzt mal nicht auf die große Wirtschaft, sondern bleiben wir mal im Kleinen. Auf Binden und Tampons erhebt der Staat nicht 7% Mehrwertsteuer wie bei anderen Hygieneartikeln, sondern 19%. Die Begründung ist interessant, finde ich. Diese Artikel sind nicht lebensnotwendig. Was sagen Sie dazu?
Daran wird jetzt die Emanzipation, also die vollständige, was immer das heißen mag, eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer wirklich gleichwertig arbeiten und leben können, wird sicher an solchen Sachen nicht scheitern. Aber es ist natürlich auch wieder ein Ausdruck dafür, wie man sowas schreiben kann. Also da haben halt Männer gesessen, die das da entwickeln oder.
Das sind Details. Ich kann einen Rasierapparat für Frauen und Männer kaufen. Der für Männer ist preiswerter als der für Frauen,
ja.
Obwohl sie gleich gebaut sind.
Ja, ja, und das ist wie mit beim Friseur, zahle ich auch mehr, als die Männer bezahlen. Also ich denke, das ist erstmal schon ein ganz großer Schub an gesellschaftlichem Fortschritt für die Gleichberechtigung von uns Frauen passiert ist. Aber ich glaube, dass das keine Errungenschaften sind, deren wir uns sag mal ganz selbstsicher für ewig und immer vergewissern können, sondern ich glaube, dass das erstens noch viel zu tun ist und zweitens, wie wir jetzt wieder sehen an der Diskussion um die Abtreibung beziehungsweise diesen Informationsparagraphen oder hier bei uns in Frankfurt hat sich Gott sei Dank ja wieder Frankfurt für Frauenrechte eine neue Initiative gegründet, weil vor Pro Familia seit Wochen schon diese Pro-Life, sogenannte Lebensschützer stehen und genau das Gleiche machen, was sie bei uns damals bei unseren 218 Demos gemacht haben, Föten zeigen, schreckliche Bilder zeigen und für das ungeborene Leben kämpfen, wie verrückt. Und von daher ist mein Eindruck oder mein Eindruck, dass wir immer hellhörig sein müssen und auch weiterhin für die Rechte kämpfen müssen, weil die Gesellschaft weiterhin schon noch unterschwellig sehr stark patriarchal und sexistisch strukturiert ist.
Das ist manchmal gar nicht so unterschwellig. Die 80-jährige Marlies Krämer, der hat es ja jetzt gereicht. Sie fühlt sich mit männlichen Formulierungen wie Kunde oder Kontoinhaber nicht angesprochen und pocht auf die Ansprache als Kundin oder Kontoinhaberin. Das können wir beide wahrscheinlich gut nachvollziehen. Die Richter am Bundesgerichtshof aber nicht. Frauen haben kein Recht auf eine weibliche Ansprache in Formularen. Was sagen Sie denn dazu, Dörte?
Ja, das hat mich auch wieder schwer geärgert. Das ist eben so, es hat sich so eingeschliffen, werden auch automatisch in der männlichen Anrede mit gedacht, sag ich mal, ja. Also ich fand das echt mutig von dieser Frau, ja. Mich ärgert das wirklich immer so, ja. Ich könnte bei jeder, wenn ich irgendwo in die Bürokratie gehe und kriege so ein Formular, mache ich immer meinen Mund auf und sage irgendwas. Auch bei der Unterschreiben schreibe ich immer noch in dann unten hinter, um sie darauf aufmerksam zu machen. Ja, Sie sehen, Konservatismus herrscht weiterhin.
Ja, was mich bei dem Fall Marlies Krämer, die immerhin 80 Jahre alt ist, besonders verwundert hat, war, dass in den Kommentaren zu diesem Fall süffisante Männermeinungen aller Orten zu hören und zu lesen waren. Dürfen Frauen eigentlich immer noch ungestraft klein gemacht werden?
Ja, ja, das darf man noch alles. Das ist mir übrigens auch aufgefallen. Das wurde ja auch im HR-Rundfunk wurde auch gefragt. Und dann haben auch viele Frauen gesagt, also da hat die nichts anderes zu tun und so. Als wäre das so eine Kleinkrämerei. Und dahinter steht ja eigentlich was anderes. Ich möchte angesehen werden und angesprochen werden. Und die Dame hat es ja auch noch begründet, dass sie 4 Kinder oder 3, ich weiß nicht, ihr Leben lang alleine erzogen hat. Und dass das ihr Geld ist und nicht das Geld eines Mannes. Und dass sie das gerne auch gebürtig sozusagen in der Ansprache reflektiert sehen möchte, ja. Also
da kann man schon sagen, es gibt wirklich viel zu tun. Das mögen Kleinigkeiten sein, aber die stehen ja für was. Ja. Die sagen ja was aus.
In dieser MeToo-Bewegung ist es ja rausgekommen, ja. Und ich habe mich am Anfang furchtbar geärgert, weil es ja als hörte sich ja so an, als wäre das so ein Ausrutscher von diesem und jenem und Regisseur und was weiß ich noch von mit welchen Bezeichnungen, Berufsbezeichnungen, Herren, die da wieder den Übergriff auf Frauen sich getraut haben und offensichtlich in großem Maße auch. Man hatte so einen Eindruck, als wäre das so eine Nebensächlichkeit oder es würde nur an der Macht leben. Aber deutlich geworden ist, wie der Sexismus als strukturelles Problem weiterhin in dieser Gesellschaft herrscht. Und man kann sagen, also ist immer wieder das Gleiche, die Verfügbarkeit der Weiblichkeit, des weiblichen Körpers für Männer. Und wenn er mit Macht zusammengekoppelt ist, meinen Sie, dann wird es am deutlichsten. Auf der anderen Seite stimmt es nicht, wenn Sie dran denken, dass die häusliche Gewalt in keinster Weise gesunken ist in den letzten Jahrzehnten. Ja, es ist viel öffentlicher geworden, aber es hat nicht dazu geführt, dass Frauen nicht weiterhin geschlagen werden. In Familien ist immer noch der Hort der höchsten Gewalt gegen Frauen. Scheinbar haben wir schon eine große Freiheit für die Frauen bekommen und errungen, aber diese Ablehnung, ja, dieser Sexismus gegen Frauen, der herrscht noch an sehr, sehr vielen Orten. Mhm. Und deswegen finde ich das wunderbar, dass sie jetzt diese MeToo-Bewegung, das sind ja auch, also nicht nur junge Frauen, aber es wird auch sehr weit getragen von vielen jungen Frauen. Also da ist es nicht nur das Beispiel, was sie eben von der Frau, die sich ekelt vor dem Feminismus. Ja, da sieht man einfach, dass es schon auch eine andere Gruppe von jungen Frauen gibt, die was verstanden haben und die auch noch wissen, dass sie für ihre Rechte kämpfen müssen.
Sie haben sich noch einen Musiktitel gewünscht, nämlich Respect von Aretha Franklin. Das passt jetzt wirklich richtig gut. Welchen Bezug haben Sie zu diesem Lied?
Naja, das ist auch alles so, was wir immer so früher gehört haben. Und ich höre Aretha Franklin aber auch bis zum heutigen Tag immer noch gerne. Aber ich habe es mir auch jetzt wegen dieser MeToo-Bewegung, hatte ich es mir auch extra überlegt, dass es ganz gut passen würde.
Bevor wir das Lied jetzt hören, sage ich danke, Dörte Jung, für dieses sehr frauenbewegte Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Danke.